Merz erklärt Diplomatie für gescheitert. So reagiert Weidel auf die Kriegsrhetorik des Kanzlers. Unionsrebellen erzwingen Koalitionskrach. Merz und Spahn stoppen Richterwahl im Bundestag. Und Impftyrannei. So sollen alle Kinder zur Masernspritze gezwungen werden. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Am Donnerstag scheiterte im EU-Parlament ein Misstrauensantrag gegen Ursula von der Leyen. Doch die Kritik an ihrer Amtsführung reißt nicht ab. Jetzt sorgt ein alter Name für neue Diskussionen. Katrin Suda, enge Vertraute von der Leyens während ihrer Zeit als Verteidigungsministerin, ist zurück in einem politischen Spitzenumfeld. Suda war damals als Staatssekretärin für Rüstung tätig. Ihr Name fiel im Zusammenhang mit der Berateraffäre, einem Skandal um millionenschwere Verträge für externe Unternehmensberater. Auch ihre Teilnahme an der geheimnisumwobenen Bilderberg-Konferenz hatte einst für Aufsehen gesorgt. Nun ist Suda seit dem 1. Juli Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex, einem öffentlich kaum bekannten Gremium, das formal unabhängig arbeitet, aber vom Justizministerium initiiert wurde. Die dort entwickelten Regeln für börsennotierte Unternehmen sind offiziell freiwillig, werden jedoch von der Politik stark gefördert und zunehmend moralisch aufgeladen. So fordert der Kodex etwa mehr Diversität in Vorständen und Aufsichtsräten und empfiehlt Anlegern, ihren Einfluss im Sinne der Nachhaltigkeit geltend zu machen. Kritiker sprechen von einem grünen Dirigismus durch die Hintertür. Während also eine frühere Staatssekretärin für Rüstung künftig die Wirtschaft disziplinieren soll, verabschiedet sich Kanzler Friedrich Merz offenbar vom Frieden. Wörtlich erklärte der CDU-Politiker am Mittwoch in der Generaldebatte des Bundestags: Die Mittel der Diplomatie seien ausgeschöpft. Gemeint war der Umgang mit Russland im Ukraine-Krieg. Die Opposition reagierte entsetzt. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel warf Merz eine brandgefährliche Eskalationspolitik vor. Im Gespräch mit auf 1 sagte sie:
Wir stehen auf der Seite der Diplomatie und des Friedens. Und ich meine, allein diesen Satz zu sagen, die Mittel der Diplomatie sind ausgeschöpft, wie kann man in den heutigen Zeiten so etwas sagen? Wie kann man sowas sagen? Das ist so geschichtsvergessen. Vor allen Dingen die Verantwortung, die wir Deutschen zu tragen haben, aufgrund unserer belasteten Geschichte, sollte es eigentlich kein deutscher Regierungschef jemals sagen dürfen und auch sagen sollen. Und da merken Sie, mit was Sie es mit Friedrich Merz zu tun haben.
So Alice Weidel im großen Sommerinterview mit auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet. In dem ausführlichen Gespräch geht es auch um andere brisante Themen, etwa den Remigrationsstreit innerhalb der AfD. Das ganze Interview sehen Sie am Sonntag exklusiv bei auf 1. Am Mittwoch verabschiedete der österreichische Nationalrat mit 105 Stimmen die Einführung des umstrittenen Staatstrojaners zur sogenannten Gefährderüberwachung. Trotz scharfer Kritik von IT-Experten, Juristen und Bürgerrechtlern. Investigativjournalist Alexander Surowitz von der Plattform Fass ohne Boden kündigte als direkte Reaktion eine Enthüllungsoffensive an. Er will detaillierte Dossiers über sämtliche Abgeordnete veröffentlichen, die für das Gesetz gestimmt haben. Mit Infos über Lebensläufe, politische Netzwerke, finanzielle Interessen und, brisant, auch über Familienangehörige und parteiinterne Affären. Gegenüber auf 1 begründet Surowitz den Schritt so: Mit dem Messenger-Gesetz wurde eine rote Linie Richtung totaler Überwachungsstaat überschritten. Wer Grundrechte opfert, wird zur öffentlichen Angelegenheit. Daher machen wir alle 105 Abgeordneten zu gläsernen Bürgern. Bereits heute um 18 Uhr erschien das erste Dossier über den SPÖ-Abgeordneten Maximilian Köllner auf www.fob.at. Während Systemmedien die Aktion als Skandal brandmarken, bekommt Surowitz in sozialen Netzwerken wachsenden Zuspruch als jemand, der zurückschlägt, wo andere schweigen. Vor rund 10 Jahren wurde Ruandas Präsident Paul Kagame in die Reihen der globalen Machtzirkel aufgenommen. Der einstige Kritiker westlicher Dominanz hat sich seither zu einem entschlossenen Vollstrecker der Agenda globalistischer Eliten gewandelt und macht sein Land zum Experimentierfeld für technokratische Kontrollinstrumente. Im aktuellen Studiogespräch berichtet auf 1-Redakteurin Cornelia Kirchweger, die das ostafrikanische Land seit Jahren kennt, wie in Ruanda die digitale Identität mit Hochdruck vorangetrieben wird.
Es gibt ja schon einen Personalausweis in Ruanda seit 2008. Das ist eine Plastikkarte mit einem 2D-Barcode oder mit einem Chip und trägt eine 16-stellige Nummer. Und das ist jetzt abgegradet worden ab Juli, und zwar mit biometrischen Daten. Das heißt, Foto, Augenscan und 10 Fingerabdrücke müssen beigestellt werden. Und es gibt dann noch einen QR-Code. Der Ausweis wird schon ab Geburt ausgestellt und die biometrischen Daten ab dem 5. Lebensjahr aufgenommen, bisher ab dem 16. Und diese Karte ist so noch freiwillig. Es gibt sie als physische Karte, wie die aktuelle ID, die die Leute haben, als Plastik. Es gibt sie als digitale Version am Mobiltelefon. Und es gibt sie auch lediglich mit einer ID-Nummer. Also der Mensch ist nur meine Nummer. Und argumentiert wird damit, dass man dann einen leichteren Zugang hat, genauso wie bei uns Dienstleistungen, Bequemlichkeit, man kann alles über die Karte erledigen, dass natürlich die Daten alle bei den Institutionen liegen, ist auch klar. Jetzt neuerdings Mobilnummer bekommt man ab Juli schon nur mehr mit der digitalen ID-Karte. Und wenn man zurückgeht in die Pandemie, was da passiert ist, da wurde der Impfstatus mit dieser ID-Karte, die es schon gab, verknüpft. Die Polizei hatte ein Lesegerät und hat Kontrollen auf den Straßen gemacht und konnte genau feststellen, wer die Impfung hatte und nicht. Und wer sie nicht hatte, wurde in einem großen Stadion, in Amahulu hat sich das genannt, wurde dort kaserniert. Und ich nehme an, bis zu dem Zeitpunkt, dass er sich impfen ließ. Und da sind die Impfärzte, die Militärärzte, mit herumgegangen und haben den Menschen die Spritze verpasst, ob sie wollten oder nicht.
Welche Rolle Ruanda dabei für Big Pharma und den US-Finanzgiganten BlackRock spielt, das sehen Sie im gesamten Gespräch unter www.auf1.tv. In Genf hat der AI for Good Global Summit begonnen, eine UNO-Konferenz zur Zukunft der künstlichen Intelligenz. Das Ziel der Veranstaltung ist unmissverständlich. KI soll künftig nicht nur im Alltag, sondern auch bei politischen Entscheidungen zur Umsetzung der sogenannten Agenda 2030 mitmischen. Der offiziell unterstützte Newsletter SDG Knowledge Hub, gefördert unter anderem von der EU, schreibt dazu offen. Der Gipfel verfolge das Ziel, konkrete Anwendungen zu identifizieren, die den Fortschritt bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele beschleunigen. Mit anderen Worten, künstliche Intelligenz soll zu einem Werkzeug der politischen Steuerung werden. Laut Kritikern solle mit der Agenda 2030 unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit der Great Reset vorangetrieben werden. Eigentlich sollte der Bundestag heute 3 neue Verfassungsrichter wählen. Darunter die umstrittene SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. Doch kurz vor der Abstimmung zog die Union plötzlich die Reißleine. Die Wahl wurde von der Tagesordnung gestrichen. Offiziell begründeten CDU und CSU den Rückzug mit Plagiatsvorwürfen gegen die Juristin. Doch laut dem sogenannten Plagiatsjäger Stefan Weber sind diese haltlos. Politische Beobachter vermuten daher einen ganz anderen Grund. Bundeskanzler Friedrich Merz sollte vor einem Gesichtsverlust bewahrt werden. Denn der CDU-Chef hatte sich in dieser Woche öffentlich hinter Brosius-Gersdorf gestellt. Sehr zum Missfallen vieler Abgeordneter in der eigenen Fraktion. Schon zuvor war die SPD-Kandidatin in die Kritik geraten. Etwa wegen ihrer Forderung nach einer Legalisierung von Abtreibung bis zum 9. Monat. Sowie ihrer Aussagen zu einer scharfen Corona-Impfpflicht. Die Zahl der Rebellen innerhalb der Union war in den vergangenen Tagen aber wohl gestiegen. Der Fraktionsvorsitzende Jens Spahn konnte offenbar keine Abstimmungsdisziplin durchsetzen. Der Verweis auf ein angebliches Plagiat bot nun einen bequemen Vorwand, um die Kandidatur doch noch zu blockieren, ohne frontal gegen den Kanzler aufbegehren zu müssen. Ein möglicher Skandal erschüttert gegenwärtig Sachsen. Geht es nach einer aktuellen Wahlprüfungsbeschwerde, könnte die Legitimität des Landtags und der Landesregierung in Frage stehen. Hintergrund ist ein rätselhafter Stimmensprung bei der Landtagswahl. Innerhalb weniger Minuten wechselten laut den Klägern rund 45.000 Zweitstimmen von AfD und CDU zu SPD, Grünen und Linken, ohne dass sich der Auszählungsstand änderte. Der Sächsische Verfassungsgerichtshof bestätigte gegenüber auf 1 die Prüfung des Falls. Frühere Einsprüche beim Landtag wurden von den Regierungsparteien abgelehnt. Ebenso ein Antrag der AfD, den Landeswahlleiter zu befragen. AfD-Fraktionschef Jörg Urban kritisierte gegenüber auf 1 das Verhalten der Regierungsfraktionen scharf. Auch das Gericht selbst scheint um Schadensbegrenzung bemüht. Auf Anfrage erklärte ein Sprecher: Die Anforderung der Unterlagen impliziert nicht, wie in der Presse zum Teil vermutet wird, dass eine Wahlmanipulation vorliegen könnte. Beobachter werten diese Aussage als Versuch, die politische Brisanz zu entschärfen. Sollte die Klage Erfolg haben, dürfte es vor allem für die Grünen eng werden. Sie schafften 2024 nur hauchdünn mit 5,1% den Einzug in den Landtag. Übrigens, in der kommenden Woche plant auf 1 ein großes Sommerinterview mit Jörg Urban. In Deutschland wird die Masernimpfpflicht immer strenger verfolgt. Ein Arzt aus Niederbayern wurde in dieser Woche verhaftet und sitzt nun in Untersuchungshaft. Er soll in knapp 1300 Fällen Bescheinigungen der Masern-Mumps-Röteln-Impfung ausgestellt haben, ohne die überwiegend Kinder tatsächlich geimpft zu haben. Ganze 88 Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt. Neben dem Arzt selbst auch bei zahlreichen Personen, die diese Impfnachweise für ihre Kinder vorgelegt hatten. Rechtsanwalt Markus Heinz kommentiert das wörtlich: Impfpflichten sind totalitär. Eltern, die sich dagegen wehren, handeln in Notwehr bzw. Nothilfe gegen einen übergriffigen Staat, der die Interessen der Pharma-Mafia durchsetzt. Die Fachanwältin für Medizinrecht und Autorin Beate Bahner sagte dazu exklusiv gegenüber auf 1.
Zunächst mal kann ich das bestätigen, weil mich heute um 10 Uhr folgende E-Mail erreichte. Sehr geehrte Frau Bahner, am 8.7.2025 fand eine, Klammer zumindest bayernweite Klammer, Razzia bei Patienten statt, deren Hausarzt aus dem Landkreis Landshut verhaftet wurde, unter anderem mit der Anschuldigung des Erstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Davon sind meine 3-jährige Tochter und ich, alleinerziehende Mutter mit alleinigem Sorgerecht, betroffen. Die Kriminalpolizei München sowie die Polizei K. besuchten uns schwer bewaffnet, Polizei Kelheim, besuchten uns schwer bewaffnet um 6 Uhr begleitet vom Bürgermeister. Es wurden mein Smartphone sowie der Impfpass meiner Tochter beschlagnahmt. Ich habe vom Amtsgericht Nürnberg ein Ermittlungsverfahren gegen mich wegen Anstiftung zum Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse übergeben bekommen. Also, das war die Mail vor 2 Stunden. Ich halte diesen Fall deswegen für tragisch, weil der Arzt wollte Hunderten, vielleicht sogar über 1000 Patienten helfen, sich gegen eine unsinnige und gelegentlich auch hochgefährliche Masernimpfung zu schützen, beziehungsweise die Kita-Kinder und die Schüler, die verpflichtet sind, einen Masernschutznachweis zu erbringen. Das geht entweder durch Nachweis von Impfung oder Kontraindikationsattest. Ich kenne keines, das von irgendeinem Gesundheitsamt bundesweit anerkannt worden wäre.
Ein Skandalurteil wurde auch im Juni am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gesprochen. Ein 4-jähriges Kind sollte nicht gegen Masern geimpft werden, weil zuvor bereits schwere allergische Reaktionen aufgetreten waren und auch eine entsprechende familiäre Vorbelastung besteht. Doch das Gericht urteilte, die Eltern würden die allergischen Reaktionen ihres Kindes nur behaupten. Dieses darf nun die Kita nicht mehr betreten und die Eltern tragen die Prozesskosten in Höhe von 2.500 Euro. Der Jurist Professor Martin Schwab kritisierte das wörtlich. Der Beschluss des VGH München zementiert auf hochproblematische Art und Weise das staatliche Zugriffsrecht auf den menschlichen Körper, ohne Rücksicht auf Verluste. Medizinrechtlerin Beate Bahner kommentiert das Urteil gegenüber auf 1.
Das ist wirklich die Kulmination einer Masern-Tyrannei. Denn sowohl die beiden Hersteller der Masernimpfstoffe, das ist Merck Sharp & Dohme aus den USA, Pharma-Riese aus den USA und GlaxoSmithKline aus Pharma-Riese aus England, die warnen ausdrücklich vor der Masernimpfung bei Allergien gegen Bestandteile des Impfstoffs. So, wie also, wenn ein Betroffener vorträgt, dass es Allergien gibt, wie soll ich bitte diese Allergien feststellen? Das geht ja dann nur durch Impfung selbst und dann kriegt das Kind einen anaphylaktischen Schock, ist tot, dann wird das Gesundheitsamt sagen, ach, tut mir leid, ja, aber offensichtlich allergisch. Das ist absurd. Wenn hier plausibel, und da hier gab es 3 Atteste, diese Allergien sind ja sozusagen wirklich sowohl von Herstellern benannt als auch vom RKI. Und wenn dann ein immerhin mittleres Verwaltungsgericht, der VGH Bayern, das auch nicht anerkennt, dann sind wir eigentlich verloren. Und dann nützt es nur noch, wenn tausende Eltern jedes Jahr entsprechend ein Verfahren bei Gericht eben dann in Kauf nehmen.
Immer offensichtlicher stellt das System in Richtung Pharmadiktatur um. Wer sich dem entgegenstellt, könnte um 6 Uhr morgens von der Staatsmacht aus dem Bett geholt werden. Wir berichten, damit solche Fälle nicht ungehört bleiben und um die gefährliche Entwicklung noch abzuwenden. Um unsere Aufklärungsarbeit weiter fortführen zu können, benötigen wir Ihre Hilfe. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. In der Schweizer Gemeinde Eschenbach haben nun Eltern die geplante Anstellung einer Grundschullehrerin mit Kopftuch verhindert. Die Schulbehörde wollte die Lehrerin trotz ihres sichtbaren islamischen Glaubensbekenntnisses einstellen. Ein Schritt, den viele als Bruch mit dem laizistischen Grundsatz der Schule werteten. Einige Eltern organisierten daraufhin entschlossenen Widerstand und drohten mit einer Klage. Ihre Sorge: Mit der Pädagogin könne auch islamische Einflussnahme in den Unterricht einziehen. Nun lenkte die Schule ein. Die Kopftuchlehrerin wird nicht eingestellt. Doch wie der Gemeinderat Roger Wüttrich gegenüber auf 1 erklärte, geschah der Rückzug nicht etwa aus Rücksicht auf die Eltern, sondern aus rechtlichem Kalkül. Man wollte keinen ungewissen Gerichtsprozess riskieren. Die Eltern hatten angekündigt, notfalls bis vor das Bundesgericht zu ziehen. Der Schulbetrieb wird nun mit einer Vertretungslehrkraft überbrückt, bis eine neue Lösung gefunden ist. In Berlin könnten Lehrerinnen mit Kopftuch schon bald zum gewohnten Bild im Klassenzimmer gehören. Das Abgeordnetenhaus verwies am Donnerstag einen entsprechenden Antrag zur weiteren Beratung in die zuständigen Ausschüsse. Dort soll nun eine endgültige Regelung erarbeitet werden. Nach Ansicht von Kritikern ein klares Zugeständnis an islamistische Forderungen. Doch Linke und Grüne wollen noch weitergehen. Auch bei Polizei und Justiz soll das Kopftuch künftig erlaubt sein. Entsprechende Anträge scheiterten zwar vorerst an den Stimmen der schwarz-roten Koalition, der AfD und des BSW-Einzelabgeordneten. Doch die Debatte ist damit keineswegs beendet. Denn nach aktuellen Umfragen könnte die Linke im kommenden Jahr den regierenden Bürgermeister stellen. Sollte es dazu kommen, wäre das vollständige Ende des Neutralitätsprinzips in Berlin wohl nur noch eine Frage der Zeit. Psychische Schäden bei Jugendlichen, mehr häusliche Gewalt, steigende Kriminalität. Die Antworten auf mehr als 800 parlamentarische Anfragen der FPÖ zur Corona-Politik haben es in sich. Im heutigen Interview des Tages spricht FPÖ-Abgeordnete Lisa Schuch-Gubik mit auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer über die dramatischen Folgen der Maßnahmen, das Regierungsversagen und den Widerstand gegen den von der FPÖ geforderten Corona-Untersuchungsausschuss.
Insgesamt 827 parlamentarische Anfragen hat die FPÖ zur Corona-Politik eingebracht. Die Antworten der Regierung und der Ministerien zeigen teils alarmierende Entwicklungen, etwa bei psychischen Erkrankungen, häuslicher Gewalt und auch Kriminalität. Über diese Zahlen und den Streit um einen Corona-Untersuchungsausschuss spreche ich jetzt mit der FPÖ-Abgeordneten Lisa Schuch-Gubig. Frau Schuch-Gubig, warum hat die FPÖ diese umfangreiche Anfrageoffensive zur Corona-Politik gestartet? Was war das Ziel?
Wir haben immer gesagt, wir stehen für eine Aufklärung, für eine Aufarbeitung dieses ganzen Corona-Wahnsinns und genau das setzen wir jetzt um. Also das, was wir vor der Wahl versprochen haben, machen wir jetzt nach der Wahl. Wir haben deswegen diese schon angesprochenen 827 Anfragen eingebracht in die verschiedenen Ministerien, um eben diesen Corona-Wahnsinn durchleuchten zu können. Das heißt, wir wollen Antworten auf die Fragen der Bevölkerung haben. Wir haben das jetzt mit diesen Anfragen versucht, aber es war nicht nur spannend, was sie beantwortet haben, sondern vor allem auch, was sie nicht beantwortet haben.
Konkretes Beispiel vielleicht gleich direkt?
Ja, sie hüllen sich des Öfteren in Schweigen. Also sie wollen zum Beispiel nicht sagen oder sie können es nicht sagen, das weiß man jetzt nicht genau, wie viele Menschen auf Intensivstationen an Corona verstorben sind oder auch wie die Sterbezahlen im Pflege- und Altenheime waren. Also da gibt es de facto keine Auskunft. Das heißt, das ist auch schon bezeichnend, weil sie haben ja auf Grundlage dieser angeblichen Zahlen, die sie ja offenbar nicht haben, Maßnahmen wie zum Beispiel einen Lockdown, eine Impfpflicht, einen Maskenzwang etc. verordnet. Das heißt, das ist sehr bezeichnend. Wir wollten auch wissen, auf welche Studien, Evaluierungen etc. sie sich berufen haben bei ihren Maßnahmen und da verweisen sie sehr, sehr oft auf ausländische Studien oder Evaluierungen, aber es gibt kaum bis gar keine, die wirklich in Österreich durchgeführt wurden und das finde ich ist auch sehr bezeichnend.
Zum Teil wurden die Anfragen aber ja doch beantwortet und die zeigen dann eine alarmierende Entwicklung auf. Ein Beispiel zum Beispiel der Bereich der psychischen Gesundheit, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Was können Sie uns da dazu sagen? Was hat Sie da auch am meisten überrascht oder vielleicht auch erschüttert?
Ja, wir haben ja damals schon, als diese ganzen Maßnahmen getroffen wurden, sei es diese Schulschließungen, die Maskenpflicht in den Schulen, der ganze Testwahnsinn, der da abgehalten wurde, haben wir damals ja schon gewarnt, dass das eine massive psychische Auswirkung, eine negative Auswirkung auf unsere Kinder und Jugendlichen hat. Damals wurden wir da als Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker etc. diffamiert und diskreditiert. Aber heute haben wir die Zahlen auf den Tisch und wissen, wir hatten damals recht. Also wir hätten viele psychische Schäden vermeiden können, wenn man damals schon anders gehandelt hätte von Seiten der Regierung. Es haben die Zahlen der psychischen Erkrankungen massiv zugenommen. Wir haben auch gesehen, dass die ganzen psychiatrischen Einrichtungen in den Spitälern massiv überlastet waren, dass da die Zahlen massiv in die Höhe gegangen sind, regelrecht explodiert sind, auch schon im Jahr 2021 beispielsweise. Trotzdem hat man den Corona-Wahnsinn weitergezogen. Das heißt, man hätte da schon rechtzeitig auf die Stopptaste drücken können, weil die Regierenden hatten diese Zahlen schon damals. Das haben sie nicht gemacht. Generell sind die psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Depression, Schlafstörung, Übermüdigkeit, Erschöpfung etc. sind extrem angestiegen. Und was ich auch besonders schockierend finde, ist, dass unsere Kinder und Jugendlichen während der Corona-Zeit wirklich mit Psychopharmaka vollgepumpt wurden. Also auch da sind die Zahlen mehr als schockierend. Man hat da sehr viel Antidepressiva verordnet etc. Im Jahr 2022 brauchten mehr als 37.000 Kinder psychologische oder psychotherapeutische Hilfe. Die Dunkelziffer dürfte noch höher sein, weil wir wissen, die sämtlichen Systeme waren überlastet. Viele mussten sich das dann privat organisieren und auch bezahlen. Das hat man hat die Kinder da nicht nur kaputt gemacht, sondern sie dann auch in weiterer Folge im Stich gelassen.
Auch bei den Phänomenen häusliche Gewalt und auch schwere Straftaten wurden deutliche Anstiege während dieser Zeit verzeichnet. Jetzt kann man sagen, das sind jetzt Dinge, die haben mit Corona, mit Pandemie an und für sich mal nichts zu tun. Sagen diese Zahlen aus Ihrer Sicht dennoch etwas aus über vielleicht auch die gesellschaftlichen Folgen dieser Maßnahmenpolitik damals?
Ja, ich denke schon, weil man hat wirklich Familien gespaltet. Man hat nicht nur die Gesellschaft gespaltet, sondern man hat auch Familien gespaltet. Und diese ganze Lockdown-Geschichte darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Also plötzlich, wenn da jetzt vielleicht mehr Kinder da waren, ein größerer Haushalt, die dann teilweise in einer kleinen Wohnung mehrere Monate zusammen waren, in Stresssituationen, wir wissen, Homeschooling hat sehr, sehr viele Eltern vor große Herausforderungen gestellt. Also da war schon ein ganz anderes Stresspotenzial da in den ganzen Haushalten. Und natürlich, diese Spaltung ging nicht nur in die Gesellschaft, sondern eben auch in Familien. Wir haben auch Ehepaare berichtet, die über 30 Jahre glücklich verheiratet waren, die sich aber dann bei Corona plötzlich so zerstritten haben, dass sie sich nach vielen, vielen Ehejahren dann scheiden haben lassen müssen. Also das sind einfach traurige Entwicklungen, die man, wenn man rechtzeitig mit diesem ganzen Corona-Wahnsinn aufgehört hätte, von Seiten der Regierung verhindern hätte können.
Wollte ich gerade fragen, wo liegt denn aus Ihrer Sicht da nochmal konkret auch die Verantwortung der damaligen Politik und vielleicht auch der jetzigen Politik?
Ja, die damalige Politik hat einfach ihren Corona-Wahnsinn durchgezogen. Es war ja de facto egal, was die Bevölkerung davon hält. Wir haben das ja auch gesehen, um nochmal auf die Anfragen zurückzukommen, wie sich die Bürgerbeteiligung zum Beispiel im parlamentarischen Prozess entwickelt hat. Also es gab ja so viel Bürgerbeteiligung in Form von Stellungnahmen auf der Parlamentswebsite wie nie zuvor. Also da wurde ja, ich glaube 2021 und 2022 waren es über 450.000 Stellungnahmen und 2019 waren es 200. Also man sieht, die Bevölkerung hat da wirklich versucht, etwas zu verändern, hat da wirklich versucht, diese Corona-Maßnahmen beenden zu können. Wir kennen auch die Bilder, wir waren ja auch selbst dabei, bei vielen Corona-Demos auf der Straße etc. All das hat die Regierung komplett ignoriert. Ganz im Gegenteil, man wurde sogar noch als Corona-Leugner, Aluhutträger etc. diffamiert. Und jetzt sehen wir einfach, was für ein Schaden dadurch angerichtet wurde mit diesen ganzen Maßnahmen, mit diesen ganzen unverhältnismäßigen Verordnungen etc. Und auch jetzt, wenn man sieht, wie die Regierung beantwortet hat, dass auch jetzt kein Wort von irgendeiner Entschuldigung, von irgendeiner Wiedergutmachung, von irgendeiner Übernahme von Verantwortung da ist, muss man leider sagen, die Einheitspartei hat nach wie vor nichts verstanden.
Jetzt will die FPÖ ja auch einen Untersuchungsausschuss einsetzen, in dem man sich unter anderem, nicht ausschließlich, auch mit dieser Corona-Politik auseinandersetzen möchte. Die Bundesregierung blockiert das Vorhaben, schiebt sozusagen verfassungsrechtliche Bedenken vor. Warum, glauben Sie, wehrt man sich so dagegen?
Ja, sie versuchen alles, um den ganzen Wahnsinn, den sie dann damals angerichtet haben, ich würde sogar sagen verbrochen haben, zuzudecken und ja, unter der Decke zu halten, weil man sich offenbar vor der Verantwortung drücken möchte. Aber wir lassen die Regierung sicher nicht so leicht davonkommen, auch die damalige nicht. Wir werden dafür Aufklärung sorgen. Das ist genau das, was wir versprochen haben. Und das werden wir umsetzen, ob es der Einheitspartei passt oder nicht. Aber da wird es zur Aufklärung kommen.
Was muss denn aus Ihrer Sicht am Ende einer solchen Aufarbeitung stehen?
Ja, am Ende einer Aufarbeitung müsste eigentlich auch eine Wiedergutmachung stehen. Ich komme ja aus Niederösterreich, da haben wir ja diesen Corona-Fonds eingerichtet, wo wirklich auch ein Stück Wiedergutmachung passiert. Das wäre auch auf Bundesebene dringend notwendig und wünschenswert, aber mit dieser Verliererampel wird es das, gehe ich einmal sehr davon aus, nicht geben.
Abschließend gefragt, was möchten Sie denn auch den Menschen sagen, den zahlreichen Menschen, den tausenden Menschen, die bis heute unter den Folgen der damaligen Maßnahmenpolitik auch immer noch zu leiden haben?
Ja, in erster Linie, dass sie nicht alleine sind und dann, was glaube ich ganz wichtig ist, dass wir sie nicht vergessen. Wir sind nach wie vor auf deren Seite, wir werden uns nach wie vor dafür einsetzen, dass sie zumindest ein Stück Gerechtigkeit bekommen, ein Stück Wiedergutmachung und dass wir auf jeden Fall nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern dass dieses Thema für uns nach wie vor sehr präsent ist.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Für viele Österreicher, die zähneknirschend ihren ORF-Zwangsbeitrag bezahlt haben, gibt es nun noch einmal positive Aussichten. Wer einen Bescheid angefordert hatte, sollte diesen nun genau prüfen. Denn ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs erklärt viele Bescheide für nichtig. Offenbar hat die ORF-Beitrag-Service GmbH häufig lediglich ein Namenskürzel verwendet, statt einer gültigen Unterschrift. Rechtsanwalt Gerold Beneder schätzt, dass dadurch 10-20% der Bescheide ungültig sind. Falls Sie betroffen sind, können Sie den Betrag zurückfordern oder müssen ihn gar nicht erst zahlen. Und auch in diesem Fall zeigt sich einmal, Widerstand wirkt. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.